Grimasse an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, ich geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Es ist so viel geschehen, es ist so viel passiert. Du hast so viele unbenutzte Apps deinstalliert. Du hast so schwer malocht, du hast so hart gerackert. Du hast gelocht, du hast geheftet und du hast getackert. Fahr mal runter endlich und schalt die Sorgen aus. Hier kommt die Wellness-Show durch die Boxen in dein Haus. Ja, jetzt ist Füße hoch, mach fest und flauschig an. Jetzt heißt es Zeit für mich und Zeit für dich, Olli und Jan.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Ja, hallo Leute, hier ist Boomer Crunch,
hallo.
Das ist die Mittwochsausgabe. Hallo, wir melden uns gleich mit relativ schwachen Stimmen heute. Wir haben auch so abgeliefert in den letzten Wochen, haben wir gerade schon besprochen im Vorgespräch zu dieser Sendung, ja, dass wir einfach mal wieder ganz sachlich die großen Fünf heute machen.
Ja, jetzt fahren wir mal runter, jetzt kommen wir erstmal ein bisschen raus aus dem internationalen Showgeschäft, wieder zurück in die kleine Podcast-Muffbude.
Und das ist sehr wichtig, dass man die Bodenhaftung nicht verliert und dass man auch immer noch weiß, wo man herkommt und wo man hin will auch überhaupt.
Genau,
wo man hin will.
Ganz wichtig.
Ich weiß, wo ich nächstes Jahr wieder hin will.
Ich auch. Ich habe auch leider eine große Energie entwickelt, dass alles möglich gemacht wird, dass wir dann nächstes Jahr nach Stockholm oder nach Malmö oder wo auch immer das nächstes Jahr stattfindet im Eurovision Song Contest. Dann labern wir auch nicht mehr so über die Songs drüber, damit wir gemeinsam wissen, was wir scheiße finden können oder gut finden können. Aber ansonsten glaube ich, dass da Europa schon drauf wartet, dass das nochmal in der deutschen Sprache alles ein bisschen anders kommentiert wird als bisher.
Ich glaube, dass das international in den letzten Tagen auch nochmal gespreadet wurde, dass da zwei crazy German Folks irgendwie Geisters irgendwie moderieren. Und vielleicht werden wir nächstes Jahr auch noch von anderen Ländern gehört. Mit Leuten, die uns synchronisieren bzw. übersetzen. Unsere kultigen Gags in deren Sprachen, die uns nicht verstehen.
Alles noch möglich, alles noch möglich. Unser Management oder unsere gemeinsamen Managements werden sich da jetzt dran setzen und das komplett auswerten. Olli, es gibt so ein paar Dinge, die ich nochmal zu Beginn der Sendung besprechen muss. Erstmal, wir haben Kalenderwoche 20. Heute ist der 17. Mai. Und nichts verschafft einem bessere Bodenhaftung als ein riesiges LED-Screen in New York. In der Fifth Avenue, Alter. Was war denn da los? Da haben mir viele Leute geschrieben, dass das vielleicht ein Fake war. Spotify hat sich, die haben wohl irgendwie da so gekaufte LED, riesengroße Bildschirme, und weil wir unser siebenjähriges Jubiläum feiern, unser siebenjähriger Geburtstag mit Spotify zusammen, haben die uns ja so eine Leinwand
spendiert. In New York.
Aber weil wir halt nicht da waren, mussten wir uns das von der Werbeagentur abfotografieren lassen, und das war so gut abfotografiert, dass alle Leute gedacht haben, es war fake.
Ja, haben mir auch ganz viele Leute geschrieben, dass es fake war. Nee, es ist nämlich nicht, wir sind nämlich internationale Player. Wir haben diesen kleinen grünen Riesen erst richtig groß gemacht vor ein paar Jahren. Könnte ich die wenigsten dran erinnern. Aber auch wir waren am Anfang an beteiligt, mussten selber noch mit Bauarbeiterhelm und mit so einer orangenen Weste, sind wir da jeden Morgen rein ins auf Spotify Homeoffice und haben mit die Kabel gelegt, die ersten Kabelbäume gepflanzt.
Aber so ist das dann, ne? Und dann kaum ist der Laden ist jetzt an der Börse seit 5 Jahren und auf einmal kennen die uns nicht mehr, wissen die nicht mehr, wer sie groß gemacht hat. Und dann so eine kleine, also ich habe mich natürlich gefreut und so, aber ich hätte mich über einen riesengroßen Haufen Gold zum Beispiel mehr gefreut.
Ich auch.
Naja.
Oder einfach mal ein Jetski, wirklich einen privaten Jetski von Daniel Eck, der
uns grün. Oder wenigstens mal so eine Box mit Handgranaten, so einfach Sachen, wo er sonst
irgendwas
investiert.
Ja, oder irgendwas Außergewöhnliches.
Ja.
Aber ich glaube, das kriegen wir erst ganz am Ende unserer...
Das war wirklich toll, wir haben uns sehr gefreut. Vielen Dank und liebe Grüße auch mal.
Ja,
muss man auch mal sagen, Daniel von Spotify, unser zuständiger Betreuer, unser Zivildienstleistender, ist... Das gibt's auch selbst bei öffentlich-rechtlichen Sendern selten, eine personelle Kontinuität. Daniel ist seit 7 Jahren an unserer Seite, beziehungsweise
freut sich bei allen Erfolgen, die wir haben, freut er sich mit uns mit. Und wenn es mal nicht so gut läuft, dann meldet er sich einfach nicht, was ich am besten finde auch.
Wie sich das gehört. Wenn Olli mal wieder auf der Tour einen Breakdown hat oder ich mal wieder Stress mit irgendwem, dann kann man sich darauf verlassen, dass Daniel sich dann einfach nicht meldet, sich halt erstmal abwarten.
Genau, dass er sich nicht meldet und
liebe
dass er
Grüße.
Auch... Dass er nicht mit so Quoten kommt. Ich weiß nicht, ist es beim Fernsehen immer noch so? Frage ich dich jetzt wirklich mal, dass du jeden Freitag kommt in eine Sendung, dass du samstags dann immer oder montags immer noch als allererstes die Quoten bekommst?
Nee, also es ist tatsächlich so, das war früher bei ZDF Neo nicht so. Da hat es niemand interessiert, obwohl die Quoten auch da immer gut waren. Aber jetzt ist es so, am Samstagmorgen ist immer so um 8.30 Uhr wird immer so eine Gruppen-SMS rumgeschickt unter den Executives. Da wird die Quote vom Vorabend geteilt. Und die Quote ist eigentlich irrelevant. Wichtig ist meistens nur der Quotenverlauf. Und da ist immer, kann ich direkt mal offenlegen, bei uns... eigentlich immer schon, seit 3 Jahren jetzt so, dass bei dem Gesamtpublikum das immer so leicht abfällt, also alle alten Leute gerne mal so einschlafen oder sagen, Böhmermann, den Wichser will ich nicht.
Auf dem Weg zum ZDF-Neo-Magazin.
Genau, aber alle Leute zwischen 14 und 49, die bleiben immer dran und da ist immer, also eigentlich immer gleich. Und man kann immer sagen, wir halbieren etwa die Heute-Show-Quote, aber es ist immer noch eine super Quote. Und vor allen Dingen gibt es dann, das ist auch neu, es gibt eine Quotennachgewichtung. Weil so viele Leute irgendwie über On-Demand gucken oder über die Mediatheken, zählt das in die Quote, die am Samstagmorgen dann oder die am nächsten Morgen veröffentlicht wird, noch nicht rein. Das wird dann nachgereicht immer am Dienstag und veröffentlicht am Donnerstag. Und deswegen kriegt man gar nicht mit, wie gut die Quote wirklich so ist. Sie ist sehr gut.
Also immer wird immer zusammengerechnet über Tage
hinweg. Genau, es wird dann über Tage hinweg noch dazugerechnet. Da machen übrigens auch Joko und Klaas ihre fetten Punkte nochmal. Die haben zwar auch eine super Quote direkt am nächsten Tag, aber dann kommt nochmal richtig viel dazu, wenn diese ganzen Mediathek-Streams und die ganzen, es gibt ja so Fernseher,
ist mit denen man... Wie beim ESC, erstmal gibt es die Jurypreise und dann noch Publikumspunkte.
Genau so ist das. Und da muss man wirklich mal sagen, diesen Mythos kann man echt mal basten hier. Da muss ich alle enttäuschen, die darauf warten, dass die Quote schlecht ist. Leider gar nicht. Also es ist leider überhaupt nicht so.
Also nee, ne? Genau. Alle, die jetzt schon sich viel gefreut haben, mit den Händen gerieben haben, nix da.
Ja.
Jan, es ist tatsächlich wirklich so, dass ich jetzt erstmal wieder zu Hause ankommen musste. Gleich gestern Morgen, es ist nicht ein Tag Atempause, seit wir in Liverpool waren. Ne? Wir sind Sonntag zurückgekommen, Montagmorgen war ich schon wieder um 7 Uhr auf der Straße. Was heißt auf der Straße? Ich stand auf der Straße. Ich bin wirklich mit den Klimaprotesten in Berührung gekommen. Ich stand nämlich genau in einer Straße. Und ich habe gesehen, wie die Berliner das inzwischen machen. Das ist ja seit längerem hier so. Aber ich habe die ganze Zeit da gewartet, dachte, fahren wir jetzt vorbei, wann geht's weiter? Ich konnte so Leute sehen, die so mit orangenen Westen sich festgeklebt hatten und hatte die ganze Zeit überlegt, was wir jetzt machen und habe zu meinem Fahrer gesagt, ich bin ja Beifahrer nur gewesen, habe gesagt, wir müssen jetzt mal irgendwie gucken, wie wir hier rauskommen. Auf einmal klopft an der Beifahrertürscheibe und ist ein Polizist, ich kurbel das Fenster runter, er guckt mich an und sagt, ja moin, wir haben Klimakleber auf der Straße, einfach mal wenden bitte, einfach mal wenden bitte und hier die Straße zurückfahren und dann links hier hoch und ich so, ach so, alles klar. Und der hat aber wirklich mit einer entspannten Leichtigkeit, das hat gesagt, und auch gar nicht genervt davon oder sonst was, weil Berlin ist ja eine Sache, Berlin ist eine Gewöhnung, ist ein Gewöhnungstier. Also man, hier wird alles, was hier eine Zeit lang scheiße läuft, wird einfach akzeptiert, da wird auch nichts geändert dran oder so.
Sondern implementiert,
ist halt so.
In die Kultur der Stadt
eingearbeitet. Und zwar so schnell. Also nach Klimakleber ist gleich neben der Fette de la Musik oder wie das heißt, was hier einmal im Jahr ist, eins der großen Events geworden. Das ist nicht mehr so.
Im Flohmarkt am Samstag irgendwie in Charlottenburg.
Und dann musste ich um 15 Uhr gestern zum Proktologen, Alter, zum Urologen, Jan.
Was das denn jetzt? Geschichte. Arsch oder Pille?
Arsch.
Arsch oder Pille, Mann? Proktologe.
Ja, Arsch war gestern dran.
Mhm. Ey.
Und? Möchte ich nicht so viel drüber reden.
Haben wir TÜV und HU gemacht oder was?
Kommen wir vielleicht bei den großen 5 nochmal drauf.
Ja, gerne, sehr gerne. Freue mich schon drauf.
Naja, und dann musste ich die gleiche Strecke nochmal fahren und dachte, die Klimaproteste sind bestimmt inzwischen aufgelöst worden. Und dann ging von der doppelspurigen, es war auf der Hauptstraße in Schöneberg, kann ich ja mal sagen, da, wo sie gerne morgens kleben. Und dann klebte einer noch. Und die andere
gestern Strecke noch, war schon, oder was?
Ja, einer klebte, nee, die 5 Stunden später, gestern meine ich, als ich auf dem Weg war zum Proktologen. Und dann klebte noch einer da, Last Man Sticking, habe ich mir so gedacht. Der klebte da immer noch und wirkte auch inzwischen so, als wenn er selber keinen Bock mehr da drauf hat. Und ich habe inzwischen verschiedene gemischte Gefühle dafür, ne? Für diese gesamte Aktion. Da also bei alles um einmal möchte ich an all diese Prominenten, die sich gerade dazu äußern und Sympathie für diese Klimaproteste, wir ja natürlich auch äußern, dann klebt euch doch selber morgens um 7 hin. Ey, die stehen mega früh auf. Die sind um 6.30 Uhr auf dem Bein und 8 Uhr, bevor alle arbeiten, kleben die sich da schon hin. Und hier Frank Elsner und ich, keine Ahnung, ganz viele, die jetzt gerade sagen, wäre ich
Frank
jünger...
Frank Elsner, der ist schwer krank, der kann sich doch nicht auf die Straße kleben in Berlin. Denk doch mal nach.
Warum das denn? Der ist doch nicht schwer krank.
Klar, natürlich, der hat...
Ach so.
Der hat... Na, okay. Wie heißt es nochmal, die Krankheit, wo man so... Parkinson, der ist leidet an Parkinson.
Das wusste ich nicht.
Ich hatte doch mal,
der ist freigesprochen.
Ich hatte mal so,
aber alle anderen Promis, die jetzt sagen, ja, ich kann die jungen Leute verstehen. Das ist nicht nur für junge Leute, das ist kein elitärer Kreis. Du kannst selber auch mitmachen. Du kannst dir sogar eine Straße oder eine Ampel aussuchen, wo du dich hinkriegst.
Du, in Österreich, in Wien, am letzten Montag, also vorgestern, der berühmte Kabarettist Robert Palfrader, also wirklich echt ein Top A-Lister in Österreich, hat sich mit dazugestellt und mit dazugeklebt und Solidarität mit den Mitklebenden, mit den Klebenden. Und ehrlich gesagt, es gibt zwei Richtungen, die sich das
entwickeln können. Florian Schröder war auch schon da und hat schon eine Rede gehalten. Und
der wollte doch die Querdenker überzeugen. Nee, Florian Schröder.
Der ist Querdenker, jetzt ist er aber bei den Klebs. Da komme ich gerade drauf irgendwie.
Der wollte die Kleber davon überzeugen, mal quer zu denken, oder sich quer zu kleben.
Quer klebt euch quer, genau. Warum klebt ihr immer nur mit einer Hand? Klebt euch doch quer auf dem Boden.
Jetzt mal ganz kurzer technische Analyse des Protests. Er ist natürlich wirksamer, der Klimakleberprotest, wenn du da friedliche Protestierende hast, die sich auf die Straße kleben und die Autofahrer komplett austicken. Und dann irgendwelche YouTube-Videos produziert werden, wo die Leute dann da zusammengeschlagen werden, so schrecklich das ist. Aber natürlich ist das die wirksamste Art, weil du dann da anfängst drüber nachzudenken, sag mal, wie verrückt müssen Leute sein? Wie besessen kannst du sein von deinem scheiß Arbeitsweg, dass es dir jetzt dafür lohnt, festgeklebte Leute dann mit dem Fuß ins Gesicht zu treten oder zu beschimpfen und sich vollkommen zum Larry zu machen, ne? Fand ich auch wirklich...
Ja, wirklich, also wie die Nerven dann blank liegen.
Ja, also wirklich, wie runter man ist und wie sehr man akzeptiert, dass das Auto einfach so eine Selbstverständlichkeit ist. In fucking Berlin, wo das sowieso gar keine Selbstverständlichkeit ist, dass man mit dem Auto überhaupt irgendwo hinkommt. Und
ich sag dir mal eine Sache ganz kurz noch. Nachdem wir uns da durchgekämpft hatten, ne, durch verschiedene Umwege, waren wir dann in Kreuzberg gestern Morgen und noch nie war Kreuzberg so leer. Und da hat man nämlich, und das ist nämlich das vielleicht wirklich Interessante an dem Protest, auf einmal merkt man nämlich, wenn du nicht mehr nach Kreuzberg reinfahren kannst, auf einmal da drin bist, ist es leer. Wie angenehm das ist, sich da drin zu bewegen. Es ist nämlich in diesem Protest schon mal gar nicht so dumm, dass du auf einmal nicht mehr da reinkommst in dieses Viertel und dann vielleicht über einen anderen Weg da bist und auf einmal merkst, krass, durch diese Klimaproteste kommen die Autos nicht mehr durch. Das Viertel ist gerade mega entspannt, weil um 9.15 Uhr war ich dann in Kreuzberg, musste dann da ein paar Sachen erledigen, lief da durch die Straßen und dachte so, ey, eigentlich aber auch schon mal geil. Und das ist wiederum die Sache an diesen Klimaprotesten, die dir auf einmal auffällt. Es ist nämlich auf einmal, wenn die Autos nicht mehr da sind, wenn es eine logische Organisation geben würde, die durch Busse, durch Parkplätze, durch Fahrräder und für ältere Leute auch Fahrmöglichkeiten, wenn man diese Stadt so umbauen würde, weil es ist die einzige Rettung für Berlin. Wir werden keine größere Stadtautobahn mehr hinkriegen. Die Straßen sind voll, die Häuser sind verkauft an irgendwelche Großindustriellen und irgendwelche Leute, die nie da sind. Also diese Wohnung, Berlin hat viel falsch gemacht. Das Einzige, um diese Stadt zu retten, ist wirklich, sie von dem Verkehr zu befreien. Daran glaube ich ganz fest. Das Gefühl, einerseits bin ich mega genervt und denke mir auch, diese armen Tropfen, die sich da hinkleben, die sich also anschreien lassen, und andererseits nervt es mich auch, und andererseits denke ich tatsächlich auch, wenn jemand jetzt wirklich einen Notarzt durch muss, dann ist das wirklich nun mal scheiße. Andererseits sehe ich auch die logische Schlussfolgerung daraus, wie gut das wäre, wenn wir wirklich alle dran arbeiten würden, die Städte wieder menschenfreundlicher zu machen.
Ne? Ja, und du kannst ja nicht die Straßen noch breiter machen, damit noch mehr Autos reinpassen. Du musst einfach die Autos rausholen. Und alleine, wenn man mal dran... Weißt du, ich habe mich so aufgeregt immer über diese scheiß E-Scooter. Bis ich irgendwann wirklich diesen Learning-Effekt hatte. Moment, warum reg ich mich über fucking E-Scooter auf dem Gehweg auf? Die ganze Stadt steht voll mit Autos, die nie bewegt werden. Alleine diese Führerscheinfrage. Weißt du, kannst dich daran noch erinnern? Ein Ball in einer Spielstraße rollt zwischen Autos auf die Straße. Was muss man machen? Man muss sofort anhalten, weil es läuft meistens ein Kind hinterher. Allein, dass wir das so für selbstverständlich halten, dass man Kindern so den Raum wegnimmt, zustellt die Straßen mit Autos und dann lieber Leute darauf trainiert, dass sie aufpassen müssen, dass die Kinder nicht überfahren, die zwischen Autos rausrennen.
Ja, das liegt ein bisschen an unserer wirtschaftlichen Geschichte, dass wir natürlich irgendwie als der wirtschaftliche Aufschwung kam, als Autonation wahnsinnig stolz drauf waren und unsere Kultur tatsächlich wirklich aufs Auto ausgelegt haben. Ne?
Ja,
und das ist natürlich eine Sache, die du in die Köpfe der Leute nicht reinkriegst, dass du eine Sache, die so komfortabel ist und jeder natürlich seine individuelle Freiheit genießen will, dass du die auf einmal jemand wieder wegnehmen willst. Das ist nun mal wirklich echt ein schwieriger gesellschaftlicher...
Ja, wobei muss man das...
Und das klappt nur, wenn du in Städten bist oder mal irgendwo in Ländern bist, wo du merkst, krass, hier funktioniert das ja tatsächlich. Hier gibt es gar keine Parkplätze mehr. Es gibt noch die Möglichkeit, den Wagen irgendwo abzustellen und von da aus weiterzukommen.
Ja, du musst ja gar nicht den Leuten was wegnehmen. Also zum Beispiel auf dem Land, da sagen immer viele, ja, auf dem Land brauche ich mein Auto. Aber alleine, du müsstest den Leuten gar nicht das Auto wegnehmen oder irgendwie unattraktiver machen, biete doch einfach mal vernünftige Busse und Bahnen auf dem Land an. Die ganzen Regionalbahnen in der Provinz sind eingestellt, weil sich das nicht mehr in Anführungsstrichen rentiert. Es gibt keine Fahrradwege auf Landstraßen. Wenn du mal außerhalb von Berlin oder außerhalb einer großen Stadt von A nach B möchtest, zwischen zwei kleineren Dörfern, da kannst du dir die Landstraße teilen mit großen Treckern. Das geht wahrscheinlich noch mit so Heuwagen hinten dran. Aber mit irgendwelchen rasenden 18-Jährigen, die gerade den Führerschein gemacht haben, oder irgendwelchen Überland-LKWs,
würde man vielleicht weniger weniger Kreuze an den Kurven sehen.
Ja, genau. Also wenn du vernünftige Fahrradinfrastruktur hättest oder Busse, die nicht nur einmal am Tag fahren für die Omas, die mal irgendwie zum Einkaufen hin, aber erst am nächsten Tag wieder zurückkommen können, weil der Bus dann erst wieder fährt, dann würde man auch da gar nicht verbieten müssen, sondern könnte einfach Anreize schaffen, Alternative zum Autoverkehr. Es gibt so viele, weißt du, so viele Mindfucks, an die man sich gewöhnt hat. Alleine die Idee, dass Spielplätze eingezäunt sind, dass die Menschen irgendwann gesagt haben, ey, die Kinder, die laufen uns immer vor die Autos, was machen wir? Wir zäunen jetzt die Kinder ein, damit, also unser Nachwuchs zäunen wir ein, damit unsere fucking Autos freie Bahn haben. Und dann noch die Idee, dass man auf den Spielplätzen...
Wir schützen die Autos vor den Kindern.
Genau, aber dass du auf den Spielplätzen dann ganz viele alte Autoreifen verbaust, weil du die Dinger nicht weißt du, auf Spielplätzen gibt's immer fucking Autoreifen, dass die Kinder sich schon mal dran gewöhnen und selbst auf den Spielplätzen, wo sie keine Berührung mit Autos haben, immer noch so ein bisschen Autotouch schon mit dabei ist, weil unter der Wippe ist ein Autoreifen oder Autoreifen als Schaukel oder ist noch immer Autoreifen. Ja, angemalte immer Autoreifen. Es sind immer Autoreifen auf Spielplätzen. Naja.
Hier sind zwei ehemalige Automobilisten hier bei Boomer Crunch und ich wollte ganz kurz, ja, bevor wir die großen fünf machen, wir machen heute mal eine kürzere Ausgabe, wir müssen die Kräfte sammeln für die nächsten Wochen. Zwei Songs auf die normale Fidi und Bumsi-Liste machen. Nächste Woche machen wir auch mal wieder Metal am Mittwoch, aber
heute nicht.
Als wir da im Stau standen, habe ich einfach Musik angemacht. Und weißt du was, ich habe Tom Lever angemacht, einen Liedermacher, der seit 25, 30 Jahren einfach immer wieder großartige Texte schreibt. Hat eine Band, die hieß Flower Pornos, die immer mal wieder zum Leben erweckt wird. Gab eine Platte, die ist völlig an mir vorbeigegangen. Tom Lever und Flower Pornos mit Umsonst und Draußen. Und den Song Kuya, der hat mich irgendwie gerade berührt. Den habe ich gerade im Auto heute zum ersten Mal gehört. Kuya von Tom Lever und Flower Pornos möchte ich gerne auf die Liste packen. Und dann möchte ich euch mal wieder eine neue Band vorstellen, weil ich das momentan einfach cool finde. Ich kriege so viele Nachrichten von unbekannten Bands oder Leuten. Ich kann das nicht alles lesen. Aber wenn ihr Glück habt, lese ich. Und wenn ihr Glück habt, gefällt es mir. So wie zum Beispiel das Lied 10.000 Farben von Espinosa. Die kommen, glaube ich, aus deiner Ecke. Zwischen Bremen und Hamburg irgendwo. Mhm. Und ist Emo-Mocke. Ist Emo, deutscher Emo. Scream ein bisschen mit drin, so, wie heißt das nochmal so? Du weißt schon, was ich meine. Mhm. Auf alle Fälle, geht nach vorne, finde ich gut, hört euch das mal an und diese beiden Songs packe ich auf die Liste. Espinosa mit 10.000 Farben und Tom Lever mit Kuya. Genau, hast du auch noch was für die Fidi und
Bumsi? Ich habe heute gar nichts für die Fidi und Bumsi Playlist, außer vielleicht den Gewinnersong des Eurovision Song Contest. Tattoo von Lorraine würde ich gerne auf die Liste packen.
Wurde... irgendwie Plagiatsvorwürfe?
Hast du ist doch immer so. Eurovision Song Contest ist immer auch Plagiatsvorwurf, wenn man irgendwie nicht gewinnt oder am zweiten Platz ist dann. Und dann möchte ich gerne einfach.
I don't wanna be a soldier.
Das ist der scheiß Song, Alter.
Das ist der scheiß Song immer noch im Kopf. Der Typ war mit mir am Gate, am Flughafen.
Oh, echt? Und?
Ja, ja, haben ein paar geklatscht. Also,
ey, ganz kurz nochmal eben Stichwort Klimakleber und Umwelt. Ich hatte die beschissene Idee, mit dem Zug von Liverpool nach Köln zurückzufahren.
Wie war das?
Es war die beschissen. Ich habe die ganze Zeit an Luisa Neubauer gedacht und gedacht, die sitzt mir im Nacken, Alter, ich muss das jetzt machen. Und es war die, weil ich natürlich, du bist schön mit dem Auto nach Birmingham gefahren und abgeflogen.
Nach Manchester.
Du saß dann da schon um 15 Uhr im Kaffee wieder in Berlin und ich bin mit dem Zug gefahren und ich bin erstmal hatte ich ein ganz liebes, nettes Gespräch mit drei absoluten ESC-Nerds aus Stolberg. Liebe Grüße. Eine Mutter mit ihren zwei Töchtern und die kannten sich vielleicht aus, Alter. Die kannten sich so aus, haben uns wirklich eine Stunde unterhalten am Bahnhof. Was ja, wie du weißt, nicht meine Sache ist, mich mit Leuten zu unterhalten. Es war aber so nett, weil es war nur so niedrigschwellig sowieso alles in Liverpool, weil die alle so nett waren. Und dann habe ich denen hinterher noch das Sendungsskript geschenkt, diesen gelben Batzen Papier. Was machst du? Was zeigst du mit deinem Penis?
Nee, ich guck hier gerade, ich habe auch noch hier eine Karte bekommen. Ich bin nämlich mit Ivar zusammen zurückgeflogen.
Ah,
mit Ivar Little? Ja, mit Ivar Little bin ich zurückgeflogen, im Flugzeug.
Dem Chefkommentator aus Bremen-Fegesack, der ist dann jetzt wahrscheinlich inzwischen wieder im Fegesack. Ich habe mich auf jeden Fall nett total unterhalten.
Wir haben ja gleich Nummern ausgetauscht, war mir so sympathisch, gleich
der Typ. Ist ein netter Typ,
ne? Der arbeitet nämlich im Bootsbau auch.
Deswegen ist er nach Fegesack gekommen. Und dann hat er einmal im Jahr diesen Job, die Kommentatoren zu betreuen, was auch ein
weirder Lebens ist. Seit 28 Jahren. Oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ist 28 irgendwie sowas?
Ja, 28 Jahre. Auf jeden Fall bin ich dann nach Liverpool, vom Liverpool Hauptbahnhof, Lime Street, nach London gefahren, London, Euston. Und es war eine 2,5-stündige Zugfahrt und ich habe nicht daran gedacht, dass natürlich, der Zug fährt einmal die Stunde und natürlich für so ein Sonderevent, selbst in Großbritannien, dem Geburtsland der Eisenbahn, werden da keine Sonderzüge eingesetzt, weil man mehr Menschen transportieren muss, sondern es wird alles versucht, in den bekannten Sonntagsschedule reinzuquetschen.
Ist das der Sonderzug von Böhmi?
Es war so scheißen voll, Alter, und es gab keine Ladestation. Dann hatte ich mir extra The Office runtergeladen, aber mein iPad war nur auf 20%, konnte ich genau eine Folge gucken. Danach ging gar nichts mehr und ich musste 2,5 Stunden, saß auch an so einem Fensterplatz, wo ich gedacht habe, oh, Fensterplatz, kannst du schön mal rausgucken, Countryside, Großbritannien mal angucken, aber war genau so ein Fensterplatz, wo eben kein Fenster war, sondern dieses Ding zwischen den Fenstern. Ich habe die ganze Zeit auf so eine scheiß Wand geguckt, dann gab's mega Streit, weil das mit der Reservierung nicht geklappt hat und dann wollte ich noch, dann bin ich noch, muss ich noch eine Nacht noch in Brüssel, in London bleiben, weil ich gedacht habe, ich kann schön mit dem Eurostar weiterfahren. Weit gefehlt, ging nicht, weil man konnte zwar mit Eurostar weiterfahren. Ich bin angekommen um 18 Uhr in London, Houston und der nächste Eurostar ging um 19.15 Uhr. Aber wenn der in Brüssel angekommen wäre, wäre ich von da nicht mehr weggekommen, sondern wäre in Brüssel gewesen. Scheiße. Und dann bin ich noch eine Nacht in London geblieben und bin am nächsten Tag dann zurückgefahren. Es war echt ein bisschen scheiße.
Ey, das ist wirklich,
Es lag an der Deutschen Bahn. Es gab keinen Zug mehr von Brüssel nach Köln, weil die Deutsche Bahn gedacht hat, ja, wenn der Eurostar ankommt, dann sollen die Leute da erstmal in Brüssel sich stapeln. Wir machen dann am nächsten Morgen, holen wir die dann ab. Ey, Deutsche Bahn, mag krieg mal deinen Scheiß klar, ehrlich. Obwohl, die neue App ist ganz gut. Die haben eine neue Bahn-App. Da muss man mal Hut ab. Habt ihr gut gemacht. Mal die ganze Scheiße da rausgeholt aus der alten App. Sieht nicht mehr aus wie so eine...
Rausgeschabt.
Ja, die App, alte App ausgeschabt, die neue App gemacht. So, genug Reise. Aber wirklich, war ökologisch sinnvoll, mit dem Zug zu fahren. War aber pain in the ass. Hat 14 Stunden gedauert. Und ich habe jetzt die Nacht noch nicht mitgerechnet, die ich in London noch verbringen musste, da im Etap-Hotel.
Ach, wie schön. Ach, so ist schön, es. Jan, das klingt nicht gut. Weißt du, was ich machen werde, wenn wir heute die Sendung gemacht haben? Heute mache ich mal ein paar Stunden frei und werde mich mit diesem Buch hier beschäftigen. Was
Dieter
ich
dir Rams. Und was ist es?
Dieter Rams, den, von dem ich neulich schon mal erzählt hat, der braune Designer, der eigentlich diese ganzen, dieses Transistorradio, da ist der erste iPod stark inspiriert worden, wenn man die Optik anguckt, die hier oben drauf ist. Und das ist der Typ, der diesen Schneewittchensack gemacht hat, wo ich neulich gefragt habe, ob den jemand hat. Jetzt habe ich 20 Leuten gesagt, cool, ich melde mich, wenn ich aus Liverpool zurück bin, und habe ein bisschen den Überblick verloren. Aber ich hätte ihn immer noch gerne. Ich muss mal gucken, wie mich der heute...
Sozialstress.
Ganz tolles Buch, gar nicht so teuer. Less but better, also weniger, aber besser, war wohl immer sein Motto von Dieter Rams, der inzwischen 90 Jahre alt ist. Ein Rheinländer, glaube ich, kann man sich ein paar Videos auch angucken, wie der sich moderne Sachen anguckt, Architektur und alles mögliche, auf alle Fälle mega, Jan. Das wird dir auch gefallen, dieses Buch, vor allem, wenn man mal sieht, was der über die Jahre alles entwickelt hat. Der hat zum Beispiel auch, habe ich glaube ich schon neulich erzählt, den schrägen Föhn entwickelt oder auch diesen klassischen Rasierer hier, den ich dir gerade mal zeige. Also all diese Sachen, die zeitlos sind, auch heute noch sehr oft benutzt werden oder an denen man sich orientiert. Wirklich, hat er alles designt. Es ist total toll, sich anzugucken. Weniger ist mehr von Dieter Rams, wollte ich noch kurz empfehlen. So, Jan, und wollen wir jetzt einfach, wir haben nämlich eine Nachricht bekommen.
Ja, eine Nachricht bekommen von einem Hörer namens Tim Merker. Die Nachricht ging an dich per E-Mail und der hat sich eine große Fünf-Liste gewünscht, an die wir gerne machen wollen. Nämlich die großen 5 Orte, an denen man sich unwohl fühlt, zum Beispiel eine Nacht im U-Boot. Lieber Tim, vielen Dank für deinen Vorschlag. Kommen Sie hier.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Heute sind es die großen 5 Orte, an denen man sich unwohl fühlt. Magst du anfangen?
Ja, ich mag damit sehr gerne anfangen. Gleich mit einer Geschichte. Ich hatte damals einen Freund in den 90er Jahren, mit dem habe ich zusammen Seku gemacht. Der hat aber privat Biochemie studiert und war ein richtiger Nerd. Hat viel experimentiert mit verschiedenen Sachen. Und irgendwann meinte er zu mir, Olli, du musst aufpassen, du musst mal vorbeikommen. Mein Salzwassertank ist fertig. Und dann meinte ich, Salzwassertank? Bin zu ihm nach Hause, nach Dulsberg gefahren. Und da hatte der sich 4 Wannen gekauft, Badewannen, hatte die jeweils die Seiten aufgesägt, hatte 2 Badewannen zusammengeklebt, hatte den nochmal 2 Badewannen oben als Deckel raufgesetzt und hatte einen sogenannten Floating-Tank. Dann hatte das mit Salzwasser aufgefüllt und hat sich eine Mind-Maschine aufgesetzt. Ein Gerät, das so Strahlung in deine Ohren, also deine Ohren kriegst du so Töne, Infrarotström. Das soll dir das Gefühl geben.
Was?
Ja, das ist kein Witz. Das hat auch so einen Namen von so einem Physiker oder der sich das ausgedacht hat. Musst du mal eingeben, Floating Tank, kann man auch gucken. Gibt dir das Gefühl der Schwerelosigkeit, hilft auch immer noch, ist eine Therapie, die benutzt wird bei Burnout und ähnlichen. Floating Salzwassertank.
Und der hat sich
selber zu Hause in die Wohnung gebaut, hat 4 Badewannen gekauft bei so einem Schrotthändler. Ich sollte Wachen halten vor dem Floating Tank, weil er sich für 3 Stunden in ein Gefühl und hat sich auf was reingeworfen. Vor diesem Floating Tank.
Was?
Weil er sich da drin reingelegt hat. Und er wollte, falls was passiert, dass ich auf ihn aufpasse. Und was? Dann.
Ja, ist kein Witz. Was hast du da? War das eine Zeit vor Handys? Was hast du denn die 3 Stunden da gemacht?
Ich bin dann irgendwann weggegangen. Das ist das Schlimme. Ich bin weggegangen, weil ich irgendwann gedacht habe, da wird schon nichts passieren. Und habe auch damals gekifft und so. War auch gerade damit unseriöse Zeit. Und er hat sich irgendwas reingeklinkt. Und naja, auf alle Fälle hat er da 3 Stunden und er meinte, es war komplett neue Erweckung und so. Ich war dann wieder, er hat gar nicht mal mitbekommen, dass ich 1 Stunde nicht da war, sondern unten mir was bei Spar gekauft habe und irgendwas zu essen mir geholt habe. Aber dann war ich selber in diesem Salzwassertank drin, in diesem Floating. Das soll dir helfen bei Depressionen, das soll dir bei allem möglichen helfen, bei Burnout. Es gibt das Gefühl der Schwerelosigkeit und der Orientierungslosigkeit, das Gefühl, was du zum letzten Mal in dem Mutterleib hattest. Also in einer absoluten Geborgenheit, fernab von allen Einflüssen. Und das habe ich ganz kurz gemacht. Das war das Schlimmste. Ich bin einfach viel zu sehr in dieser Welt schon versaut. Ich brauche Lärm, ich brauche Autos, ich brauche Menschen. Ich möchte nicht mehr in so ein Floating-Ding rein. Also ich möchte da nicht nochmal rein. Das war eine unangenehme Situation. Und dann habe ich mich da reingelegt, auch noch in sein Wasser wohlgemerkt, in dem er schon 3 Stunden gelegen hat. Aber daran habe ich dann gar nicht so gedacht. Und dann hat er mir diesen Deckel aufgesetzt. Ich habe sofort Panik gekriegt. Und er meinte, ey, du musst dich da einfach fallen lassen, dieses Gefühl. Und deswegen Floating, Salzwasser, Tank ist mein Platz 5. Weiß gleich, ziemlich schweres, langes Ding, gleich der 5. Die anderen sind kürzer. Ah, aber das war
die großen 5 Orte, an denen man sich unwohl fühlt. Ich mache gern weiter mit meinem Platz 5. Es ist die klassische Zugtoilette. Ein Ort, viele Ältere werden sich daran noch erinnern, der in meiner Lebzeit eine kräftige Evolution durchlebt hat. Es wurde früher wirklich noch auf die Gleise geschissen. Also unvergessen, wenn man früher das Klo gespült hat, dann ist einfach eine Klappe aufgegangen und die Fäkalien sind auf die Gleise gepurzelt. Das ist noch gar nicht so lange her. Inzwischen ist das alles so ein bisschen technisch wie im Flugzeug auch. Es wird alles gesammelt in dem Tank. Nichtsdestotrotz, gerade auf einer längeren Reise, egal in welcher Klasse man fährt, ob erste oder zweite Klasse, eigentlich ab einer Stunde gemeinsam im Zug, in einem vollbesetzten Zug, sind die Toiletten nicht benutzbar. Und man hat so eine komplette Benutzroutine sich schon drauf geschafft, die irgendwie sich im Laufe des Lebens so immer weiter einschleift, also zum Beispiel immer Toilettenpapier abzureißen, bevor man irgendwas anfasst und nichts anzupacken, ohne da vorher so einen kleinen Schutzumschlag um Toilettenpapier, aus Toilettenpapier drum zu machen. Wenn ich zum Beispiel die Brille runterklappe oder hochklappe, da immer nur mit zusammengefaltetem Toilettenpapier, genauso wie das Öffnen von
innen. Ich habe da richtige Strategien entwickelt, wie ich da das abdecke und so alles und
genau, also genauso wie niemals den Föhn benutzen. In einigen Zugtoiletten, also in den kleineren ICE-Toiletten beispielsweise, stehe ich auch mal gerne mit dem Kopf an der Wand, weil diese Wackelbewegungen, wenn man jetzt im Stehen zum Beispiel uriniert, wenn es komplett zugepinkelt ist, das sind die einzigen Möglichkeiten übrigens,
in Waschbecken urinieren, das ist die einzige Möglichkeit.
Nein, sorry. Aber die einzige ist, wenn das ein komplett zugeschissenes Klo ist und es total eklig ist, das ist die einzige, nur dann kriege ich das hin, im Stehen noch da irgendwie zu urinieren, weil ansonsten ist mir das, also sonst habe ich selbst, finde ich das nicht cool.
Aber was ich noch ungeiler finde, ist, du kannst die Hände waschen, dir so viel Mühe geben, wie du willst. Es spritzt von diesem kleinen Waschbecken immer ein bisschen was genau in den Schritt und sieht so aus, als wenn du dir in die Hose gepisst hast. Und es ist immer so, weil du kriegst es nicht hin mit den nassen Händen oder diese Bewegung zu diesem Papiertaschentüchern. Ein paar Tropfen landen immer genau im Schritt und es sieht immer aus, als wenn es Urintropfen
sind. Ja, genau. Und es ist kein geiler Ort. Es riecht einfach komisch. Meistens warten noch Leute draußen. Schlimm ist auch, wenn du in der Schlange stehst und hinter dir sich auch schon wieder Leute anstehen. Also dass so ein gewisser Druck noch ist.
Oh, das hasse ich auch. Aber das Schlimmste ist auch eigentlich, dass man eigentlich, wenn man zum Beispiel mal Essen ist, Geschäftsessen, oder man hat die Schnauze voll auf einer Party, sich auf Klo einschließen war immer eine Strategie, selbst wenn ich nicht musste, um mal 5 Minuten Ruhe zu haben, wenn man irgendwo sein musste. Aber das machst du nicht auf dem Bahnklo. Auf jedem anderen Klo machst du das, aber auf dem Bahnklo gehst du nicht mal kurz, um dich mal kurz so zurückzuziehen. Da gehst du nicht so mal hin.
Ja, das ist zu eklig. Ich möchte es nochmal kurz erweitern. Überhaupt auch gerade im Herrenklo, also das nebeneinander stehen und urinieren, würde ich auch nochmal zu den Orten mit dazuzählen. Dann ist der Bereich Klo auch abgedeckt. Das ist mein Platz 5. Aber die Zugtoilette als besonders unangenehmen Ort, an dem man sich unwohl fühlt, eigentlich immer.
Erkennst du folgende Situation mit einem kleinen Kind auf einer überfüllten Raste, auf eine überfüllte Toilette, in die Kabine gehen und links und rechts von dir sind auch Kabine, vor rechts hörst du nur so Rülpsen, Furzen und von links guckt der Fuß von dem anderen so rüber in die Kabine.
Und vor allem am schlimmsten ist das, wenn die Kinder dann größer werden und irgendwann fängt man an zu überlegen, kann ich jetzt mit dem Kind, wenn es ein anderes Geschlecht hat, kann ich jetzt mit dem Kind noch in die Herrentoilette reingehen? Ab welchem Alter, wie lange kann man das Kind noch mitnehmen, um das alles quasi in einem erledigen oder wann muss man das Kind quasi losschicken in die fremde andere Toilette des anderen Geschlechts? Das, allein deswegen müsste man Unisex-Toiletten einführen, damit man da diese komische Trennung nicht mehr machen muss. Also mein Platz 5, alles, der Toilettenbereich ist hiermit versprochen von mir aus abgehakt.
Mein Platz 4 der unangenehmen Orte, wo man sich ungern aufhält, ist tatsächlich einfach die Polizeistation. Egal, völlig irrelevant.
Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ist ein Ort meiner Kindheit, finde ich voll geil.
Ja, für dich vielleicht, aber bei mir kein Ort meiner Kindheit. Ist mir völlig irrelevant, ob man sich selber hat was zu Schulden kommen lassen oder nicht. Oder nur hat er irgendwie was abgeben muss oder was abholen muss oder eine Aussage machen muss. Ich finde Polizeirevier immer unangenehm. Für mich, da muss ich auch, glaube ich, kennen viele nachvollziehen, wenn sie nicht gerade Polizisten so und sind, so wie du, dass man diesen Ort nicht als ein Ort der Geborgenheit sieht. Ah. Und auch kein Ort, also dass man so denkt, so, das, guck mal, das Sicherheit, das Polizeirevier, da kannst du immer hingehen. Ich denke mir, nee, bin ich mir nicht sicher, ob ich da immer hingehen kann.
Also das geht, das,
da muss vor allem, dass man heute auch, muss man sagen, die Polizeireviere hier, wenn ich mal irgendwo hin musste, weil ich irgendwas gefunden habe oder sonst was, du musst immer erstmal klingeln, dann kommt eine Stimme und sagt, ja, was wollen Sie? Es ist nicht so, dass es eine offene Tür ist und du kommst rein und da sind gleich drei Polizisten, die sagen, hier, willst du erstmal ein paar Käse-Traubensticks haben zum Essen und erstmal ankommen? Sondern immer, was wollen Sie? Ja, was gibt's denn? So direkt so, fällt mir auch, um es kurz zu erweitern, da war ich in Hamburg neulich, habe einen Polizisten angesprochen, seit wann die Innenstadt da gesperrt ist, Jungfernstieg, und der war so humorbefreit. Und ich glaube, Polizisten werden jetzt auch gedrillt, nicht mehr Freund des Bürgers zu sein, sondern sachliche Angaben zu machen, damit man, weil alles sich verändert hat mit Handy und Vorwürfen und sonst was, ist nicht mehr die geile Bürgerpolizeistimmung, die ich aus meiner Kindheit in Erinnerung habe, auch wenn die vielleicht nie stattgefunden hat. Naja, jedenfalls Polizeirevier mein Platz.
Ach, das ist, muss ich kurz Objection, weil ich finde, das ist schon wirklich bei mir so drin. Ich wurde ja früher öfter mit zur Arbeit genommen. Also ich,
ja, aber Jan, das musst du doch selber sehen, dass das doch trotzdem kein Ort der Geborgenheit ist.
Nee, also ich kenne das, ich habe wirklich so selbstverständlich, kann am Tresen vorbeilaufen, die wussten auch, wer ich bin, habe mich hinten in den Mannschaft, gibt's einen schönen Raum mit so Sofas, so der Pausenraum, da war meistens...
Ja, ganz kurz, wenn dein Vater ein Puffbetreiber gewesen wäre, dann hättest du vielleicht jetzt gesagt, ja, Puff fand ich schön, ich war da als Kind auch immer, die kannten mich.
Ja, aber so ist das.
Das
aber,
ist doch eine einfache Verklärung in deinem Kopf, Jan.
Ja, aber lass mich das mal kurz sagen, ich möchte mal kurz Verständnis auch für die, es wurde immer gekocht eigentlich, also die hatten einen Kochdienst, also jeder hatte immer... Es gab immer einen, der für alle gekocht hat.
Und einer hat immer das Bällebad sauber gemacht gerade.
Nein, ne? Das war immer eine nette Stimmung. Der hat eine Lotto-Gruppe. Wir haben jetzt bei uns in der Firma auch seit kurzem eine Glücksspielgruppe, wo Lotto gespielt wird. Muss ich sehr daran denken. Wache Blumenthal, da war ich oft in Bremen, am Schillerplatz. Liebe Grüße an die Wache Blumenthal. Gibt's immer noch.
Das waren auch bestimmt alles linke Antifaschisten, die da nur waren.
Die Polizisten in Bremen sind alles linke Antifaschisten. Das kann ich bestätigen. Das kann ich natürlich nicht bestätigen. Alles zutiefst bürgerliche, korrekte, grundgesetztreue.
Ja, aber das ist ja immer ganz ehrlich. Das ist ja nur eine wirkliche Verklärung. Das wäre auch genauso, wenn du, egal, möchte ich jetzt.
Aber Schlachterei
ist für mich ein schöner Ort. Mein Papa war Schlachter. Er hat mich immer mitgenommen. Ich konnte immer, dann saß ich da immer, während er die Köpfe von den Kühen abgetrennt hat. Ist halt eine Erinnerung, ist Kindheit.
Ich möchte das einfach nur mal kurz in den Raum werfen, dass das nicht für alle ein Unort ist, sondern für einige Leute gibt's echte positive Erinnerungen und das mit dem Klingeln und reingelassen werden, das gab's immer schon. Sowohl Wache Fegesack, Wache Lesum, Wache Blumenthal, alle Wachen, die ich so kenne, war immer mit Klingeln, immer.
Na gut,
war dein immer mit
Platz 4.
Ja, mein Platz 4 ist ein Ort, sehr unangenehm. Vielleicht, das ist ein Ort, wo viele Leute selbst Kindheitserinnerungen haben, weil sie aus Arztfamilien stammen, aber das Krankenhaus ist leider für mich ein absoluter Unort. Und zwar
Guck mal, hatte ich auch jetzt als nächstes, lass ich dann weg. Aber
Krankenhaus,
ja,
ich habe so viel schlimme Sterbebegleitung, Krankheitsbegleitung. Krankenhaus ist immer ein unangenehmer Ort. Man bleibt nicht davon verschont und das wird auch in Zukunft, müssen wir leider sagen, wahrscheinlich uns alle betreffen, entweder aktiv, toll, 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 hoffentlich nicht so früh und hoffentlich nicht allzu schlimm und zu schnell. Oder wenn, dann schnell. Aber auch Freunde besuchen, Kollegen besuchen. Es ist immer ein Ort, an dem schreckliche Dinge passieren, an dem viele traurige Momente ich schon hinter mir habe, aber auch viel Hoffnung natürlich. Aber immer, man merkt immer so, okay, things are getting serious, gerade je nachdem, welche Station man ist. Ich hatte eine Zeit lang, also wirklich eine schwere Krankheit mit begleitet, mit Immunsuppression, also wo man dann wirklich den Patienten nur hinter mit Maske und komplett desinfiziert und mit Schleusen und hinter Glas und sowas. Also ganz furchtbare Momente und natürlich auch schon mehrere Leute sterbend im Krankenhaus abgeholt oder besucht und so. Das ist alles nicht. Deswegen ist es für mich ein Ort, allein der Geruch schon, und wenn ich schon diese Leute mit dem Beutel vor der Tür stehen sehe, die immer noch rauchen, die es immer noch gibt, komischerweise, die immer noch...
Ja, gibt's immer noch. Aber ich musste an dich denken, wenn ich das jetzt mal kurz sagen darf, ich war in Dresden, habe Konzert gespielt und unser Busfahrer, ein super Typ, ich weiß ja, super Typ, auch schon ein bisschen älter, sagt, ich muss unbedingt heute in die Uniklinik nach Dresden. Mhm. Ich musste mich noch bedanken, die haben meine Schwester, bis sie gestorben ist, gepflegt mhm. da und die hatte Krebs und hat dann seine Geschichte erzählt.
Auch Mildred Scheelhaus auch, oder was?
Ja, ja, genau, genau. Und da hat das mir erzählt und meinte, ich bin jetzt mal ein paar Stunden weg und das hat mich schon wieder so berührt, dass auch Leute, die trotz dieser Traurigkeit, die so verbunden ist mit diesem Ort, sag ich mal, so von den Ärzten und den Menschen, die da arbeiten. Und er meinte, das war Palliativstation und die haben da sich so eine Mühe gegeben. Ich will ihnen kurz Danke nochmal sagen. Das mache ich immer, wenn ich hier bin. Und das hat mich so gecatcht, weil es ist ja nun mal so wirklich der schlimmste Moment deines Lebens, wenn du jemanden gehen lassen musst. Und dass es doch trotzdem Leute gibt in dieser Zeit, die sich so eine Mühe geben und so. Das muss man immer wieder sagen. Ja, ja. Das ist einer der ehrenhaftesten Jobs, die du haben kannst. Egal, ob als Krankenschwester oder Krankenpfleger oder Arzt oder sonst was, wenn du so lange im Gedächtnis von Leuten bleibst und denen das was bedeutet. Okay,
machen aber trotzdem wir trotzdem kein, hier... Es ist einfach kein geiler Ort. Nein,
es ist kein geiler Ort und das war auch mein... Also ich mach mal weiter an den Stellen. Mein Platz 3, ne, mhm. Jan?
Also überspringst jetzt 4, wäre auch dann Platz 4 gewesen?
Das wäre auch... Nee, ich hatte meinen Platz... Ich hab angefangen, ich hatte 4, jetzt bin ich mit 3 dran. Wir sind schon richtig noch. Ich werde improvisieren, aber mein Platz 3 ist nicht improvisiert, weil den wollte ich sowieso drin haben. Ein guter alter Freund von mir hat sich vor ein paar Jahren entschieden, ganz tief, und das ist jetzt kein Ostbashing, aber ganz tief nach Mecklenburg... Also ich glaube nicht in Mecklenburg-Vorpommern, ich war keiner... Ich bin 4 Stunden durch den Osten gefahren, ich weiß nicht mehr, wo ich war. Auf einmal hat er sich da im letzten Zipfel wirklich so eine Hütte geholt und dann saßen wir da und ich konnte aus seinem Garten um mich herum 2 wehende Reichskriegsflaggen sehen. Und ich war wirklich, der Himmel war flach und ich meinte, Digga, du wohnst jetzt hier, ne? Und ich meinte so, und es liegt gar nicht am Osten, aber es war so abgeschottet und auch dieser Weg dahin war nicht von einer bunten Republik gepflastert, sage ich jetzt mal, dass ich da echt unwohl, ich habe da übernachtet bei ihm und ich habe echt irgendwann abends gesagt, hier bist du immer abends auch alleine und so. Irgendwie hätte ich hier Schiss, irgendwie ist es kein Fleckchen Erde, wo ich warmherzig, oder irgendwas spüre, also an der letzten Tanke, an der ich dann noch war. Und das gibt's bestimmt auch im Westen, im Norden und im Süden, um das zu sagen. Und es gibt's auch in anderen Ländern bestimmt. Ein Ort, der von einer Menschenfeindlichkeit und von einer alten Welt gepflegt ist. Nennen wir es ruhig mal Rassismus und auch von Menschen, die jetzt, sag ich mal, in ihrer Welt bleiben wollen und sich nicht, wo du dich nicht willkommen fühlst. Und an diesem Ort, bei ihm, so fühlte ich mich da. Ich habe es ihm nicht so richtig gesagt, habe ich mich nicht getraut. Aber als ich mir das angeguckt habe, ich gedacht, oh, hier hätte ich nachts Angst alleine und würde mir wahrscheinlich eine Waffe holen. Kannst du das ungefähr nachvollziehen?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, das ist mein Platz 3.
Mein Platz 3 ist in einem Zelt bei Gewitter. Das ist ein sehr kleiner Ort und ich habe das in meinem Leben 3-mal miterlebt. Ich würde
das ist auch scheiße.
Ich würde es nochmal ergänzen mit in einem Zelt auf einem bei Gewitter auf einem Segelboot. Auch da kann ich nochmal was zu erzählen. Ich habe mal gar nicht so lange her Camping gemacht. Das war in Spanien. Ein wunderschöner Campingplatz direkt am Meer an der Costa Brava, auch da, wo du auch schon viele Kindheits- oder Jugenderinnerungen verlebt hast. Ja. Ne, also früher, da wo man mit Rainbow Tours hingefahren ist, also kurz hinter, um Barcelona rum da oben, weißt du?
Barcelona,
ja. Nördlich von Barcelona, superschöner Campingplatz, alles voller Pinien, allein der Geruch morgens aufzustehen, ne, auf dem Campingplatz, wo ganz viele Pinien rumstehen und da irgendwie so ein Pool, wo man morgens einem mit dem Kescher die Nadeln rausholt und so. Und da war ein Unwetter angekündigt und ich hatte so ein Dreieckszelt, also so ein ganz klassisches, ganz einfaches Dreieckszelt mit so 2 fucking Metallstangen, die das Dreiecks, also wirklich so ein Bundeswehrding. Das ist noch nicht lange her, vielleicht 3 Jahre? Nee, es war vor der Pandemie, aber es war wirklich ein Mini-Zelt. Und dann fing das an zu regnen, das hörte nicht mehr auf. Das war ein Sommer, wo das so durch... Ich glaube, es war sogar so, dass in diesem Sommer ein deutsches Campingpärchen, das ist irgendwie getroffen worden vom Blitz. Das habe ich dann eine Woche später in derselben Region, eine Woche später gelesen und ich war auch da und auch im Zelt und es war wirklich so krass, es hat so krass geregnet, das Gewitter war so tief über dem Campingplatz, dass wenn man die Stangen angefasst hat, dass es so gekribbelt hat, dass man die statische Aufladung schon gespürt hat. Yeah. Und das gleiche ist mir schon mal passiert. Ich habe war nie oft segeln und so, aber immer mitgefahren mit einer Gruppe. Einfach so, als ich, keine Ahnung, Anfang 20 war, bin mitgefahren, frisch getrennt und jetzt muss ich mal raus. Rund Fünen mit dem Segelboot, also einmal rund um die Ostseeinsel Fünen. Und da gab es auch so ein fettes Gewitter. Und ich habe mir dann keine Gedanken darüber gemacht, dass du ja, wenn du auf dem Wasser bist, mit so einem fetten Segelboot oder so einem Segelboot, ja, ja, dass du natürlich der absolut höchste Punkt bist und dass, wenn der Blitz da irgendwo einschlägt, dann bei dir im Mast einschlägt.
Auf alle Fälle im Mast einschlägt, genau.
Und da sind wir auch echt, dann meinte der der Skipper, okay Leute, ey, ich sehe auf dem Radar, wir müssen echt in den Hafen rein, sind in so einen kleinen Hafen rein und sind da wirklich vom Boot gesprungen, der Skipper wurde super nervös und auch da habe ich den Mast da nochmal angefasst und fühlte schon so ein leichtes Kribbeln und das dritte Ereignis, ich habe wirklich keine Angst vor Gewitter, aber einmal Sportgemeinschaft Aum und Fehlgesagt, da war ich vielleicht 11 oder 12, Fußballturnier am Sonntag auf dem Platz oben in Gron hinter der BMX-Bahn. Und es war ein fettes Gewitter. Und wie das früher halt so war, hat Fee gesagt, das Turnier wird zu Ende gespielt. Wir haben außerdem die Bratwürste gekauft. Wir machen das Turnier jetzt noch zu Ende.
Anderen sind extra aus Haagsheide gekommen.
Wirklich so.
Wir haben eine Mannschaft, die kommt hier von Bremerhaven weg. Die kommen aus Lüthum ganz hierher gefahren. Wir haben die Bratwürste jetzt gekauft. Die sind doch am Montag schlecht. Wir machen das Turnier jetzt zu Ende.
Wurden von so Fußball-Dads, Alter, durchgeprügelt. Und ich hatte so Haargel. Und habe ich auch schon in den Spitzen gemerkt, Alter, das Gewitter, es zieht so über den Platz, alles kribbelt in meinen Haarspitzen. Und das sind Orte oder Momente, wo ich immer gedacht habe, Alter, ich muss hier weg. Ganz ehrlich, wo ich so wirklich so Urinstinkte gemerkt, ich fühle das Gewitter, ich spüre die statische Aufladung. Und ich habe mal erzählt bei Gewitter, weil es das letzte war, aber davor auch Segelboot und auch nochmal mit gegelten Haaren auf dem Platz oben in Gron hinter der BMX-Bahn beim Fußballturnier. Und die Feder,
ist ja nur die aus Zucker! Kommt hier ein bisschen Regen, bitte, das zieht vorbei.
Man musste genau alles. Und dann zieht da hinten eine graue Wand auf und es ist alles bedrohlich. Die ersten Blitze sind am Himmel zu sehen. Und du musst das spielen. Das ist auch echt wirklich gute alte Welt.
Ja, würde man heute auch nicht mehr machen. Da würde direkt im Internet würden irgendwelche Funken Leute sagen, muss das denn sein? Ja, wieso? Ich habe meinen Sohn zur Heterosexualität gebracht mit dem Fußballverein.
So. Mein Platz 2 ist ganz einfach und knapp und kurz, ist das Krematorium. Ich weiß nicht, wer schon mal da war, kann es nachvollziehen. Deswegen muss ich da jetzt auch gar nicht viel zu sagen, aber ist echt nicht so richtig geil. Also Krematorium kann ja noch sehr diskret, in Berlin musste ich dahin und ich ist auch so ein bisschen, hat so ein bisschen was Römisches alles, wie das, die Architektur und so. Keine Ahnung, also sagen wir mal ein bisschen sowas so, hat noch ein bisschen was von sehr kalter Symbolik und so. Keine Ahnung, ich fand es einfach, möchte ich auch gar nicht zu weit sagen, wird jetzt auch zu persönlich, also Krematorium, it's a bad place to be.
Ey, aber ich glaube, Krematorien sind deswegen so vernachlässigt, design- und gestaltungsmäßig, weil sich da einfach keiner drum kümmert. Ich meine, es müsste doch bestimmt eine Riegel...
Naja, was willst du auch machen da? Es ist dunkel gehalten, es ist schlicht gehalten, es ist so, wie du es... Ich meine, selbst, ich weiß, was du im Tierkrematorium war ich ja auch schon mal. Also generell, so wenn du da... Das sind alles so Orte...
Wie riecht das denn da?
Diskret, das riecht jetzt nicht so
riecht wie... Riecht nicht schlimm.
Nee, riecht nicht so schlimm. Also was das angeht, muss ich immer dran denken, als ich damals in Nepal war und und ich gesehen habe, wie die Menschen da öffentlich verbrannt werden, was zum Ritual da gehört, in einem getrockneten Flussbett. Und dort werden Menschen, 6 Stunden dauert das, glaube ich, bis ein Mensch komplett durchgebrannt ist und die liegen dann so aufgebahrten orangenen Tüchern da und dann fällt die Asche unten in so ein trockenes Flussbett und unten laufen halt Kinder rum, arme Familien und gucken dann nach Gold und ähnlichen, ob da noch aus dem Zahn irgendwo was rausgefallen ist.
Alter.
Und den Geruch, das war der Geruch, wo ich zum ersten Mal verbranntes Menschenfleisch gerochen habe. Und das werde ich nie vergessen.
Oh Gott,
das werde ich wirklich nicht vergessen.
Alter Schwede. Mein Platz 2, der großen 5 Orte, an dem man auf jeden Fall schnell weg möchte. Es ist, ist ein spezieller Ort, aber es ist mir schon sehr oft passiert. Und zwar ist es im Internet gebucht, eine schöne Airbnb-Wohnung. Warum nicht mal Dachgeschoss? Man muss ja nicht wohnen. Für 3 Tage reicht's in der fremden Stadt.
Kenn ich, das ist der letzte Drecksloch.
Es ist Sommer, es ist super heiß. Es steht in der Beschreibung drin, es gibt eine Klimaanlage. Und du kommst da rein und du hast schon beim Betreten der Wohnung das Gefühl, this was a bad idea. Ich wurde hier in was reingetrickst. Die Fotos haben mir nicht vermittelt den Eindruck, den ich jetzt hier habe. Es hängen weirde Sachen, die auch nicht fotografiert wurden, an der Wand. Du hast das Gefühl, diese Wohnung wurde nur dafür verlassen, damit du hier mal für 3 Tage irgendwie für 100 € am Tag reinkommst, damit die Wiesen angeschafft werden können, die für den Rest des Jahres reichen müssen. Das Bett riecht muffig. Es ist ultra heiß. Natürlich funktioniert die Klimaanlage nicht. Und du hängst aber, weil du zu geizig bist oder zu bequem oder irgendwie das Internet nicht funktioniert, obwohl da in der Beschreibung stand, das Internet ist funktioniert, hängst du in dieser Wohnung jetzt drin für 3 Tage und du denkst, das lohnt sich jetzt nicht. Und du leidest 3 Tage lang in so einer fremden Wohnung, die offensichtlich auch nicht für den Ferienbetrieb, nicht mal für den Minimalferienbetrieb im Sommer ausgelegt ist, sondern einfach komplett durchgewohnt ist. Und es ist ultra heiß und du bist keine Ahnung, Ahnung, in Ljubljana oder in Zagreb, in irgendeiner Stadt.
Und da gibt's so eine kleine Kammer und die machst du auf, da haben so ganz viel Putzutensilien drin.
Und ja, und es gibt diese eine Zimmer, wo privat draufsteht, wo du weißt, wenn ich das aufmache, ist dahinter der eigentlich geile Raum, den er aber dann irgendwie dann doch nicht an die Leute weiter vermieten möchte. Dahinter ist aufgeräumt und der Rest ist irgendwie scheiße. Es ist irgendwie, hängen so Hautschuppen liegen auf dem schwarzen Glastisch. Es ist alles so ein bisschen eklig und du hängst in dieser Wohnung drin und willst dich nicht mal aufs Sofa draufsetzen. Bist aber, wie gesagt, zu faul und zu geizig, diese ultra heiße Bude.
Man sieht es auch irgendwie nicht ein, mehr als eine gewisse Summe. Ich weiß nicht, ich glaube, da bist du genauso wie ich. Auch wenn man die Möglichkeit hätte, sich etwas Luxuriöseres zu leisten, denkt man sich so, nee, das muss reichen. Das ist hier irgendwie so und so viel Geld. Zwei Zimmer, ein Schlafzimmer, Wohnzimmer. Was soll ich jetzt hier noch mit dem ganzen Kram? Und dann geht man dahin und dann ist es manchmal nicht den Fotos entsprechend, traut sich aber auch nicht zu meckern und verharrt dann 3 Tage, weil man einerseits Anspruch hat, zweitens aber der nicht erfüllt wird, drittens man zu feige ist, irgendwas zu sagen.
Aber das ist wie im Restaurant, nur in groß und noch viel schlimmer, dass man das Essen, was man eigentlich bestellt hat, nicht zurückgeht.
Und danach schreibt man dann in der Bewertung trotzdem, was amazing place, weil man auch zu feige ist da. Schreibt so, the host was an amazing person, was an inspiration to be in this place. Und lügt eigentlich damit schon den Nächsten an. Anstatt den Nächsten zu warnen, würde ich es nicht hingehen. Ist man selbst in der Kritik zu feige, was Kritisches zu schreiben. Das ist der Deutsche auch, weißt du? Ja. Und dann aber schön zu Hause, war alles dreckig, die können ja nicht putzen, die Spanier. Ne? Aber nach außen hin, damit die auch wiederum nicht denken, dass man typisch, man will ja nicht so rüberkommen, schreibt man dann so Magical Place.
Ja. Ja, das ist mein Platz 2. Was ist denn dein Platz 1 jetzt? Der große 5 Orte, an dem man unbedingt weg möchte.
Ja, mein Platz 1 habe ich gestern besucht und ich weiß nicht, wie weit das jetzt hier Interesse ist, aber der Urologenstuhl ist für mich auf alle Fälle eine Sache, die ich wirklich als prägend in Erinnerung habe. Und ich war gestern da, weil ich hinten mal, da musste mal reingeguckt werden, sagen wir es mal so. Okay. Und dann hat der Zahnarzt, sag ich schon.
Mein Urologe und mein Zahnarzt.
Also eine dieselbe Person. Leute, ja, ich weiß, viele von euch, die so jünger sind, sagen wie, oh, komische Story und so. Es kommt auf euch alle zu, dass man irgendwann mal da hinten reingucken muss. Ne? Und es ist auch überhaupt nicht so schlimm, wenn man sich darauf einlässt. Aber wenn dieser Stuhl nach oben fährt, du die Hose halb runter hast in den Kniekehlen und das Ding da so ist, und ich weiß natürlich, dass das für Frauen, die zum Frauenarzt müssen, eine Selbstverständlichkeit ist, beziehungsweise wahrscheinlich nicht, weil auch da ist es wahrscheinlich eine Sache, was für ein Arzt oder was für eine Ärztin du hast, wie sehr du dich da wohlfühlst. So, ich jedenfalls bei jemandem, bei dem man dann, sag ich mal, zum ersten oder zweiten Mal war und dann so aufgebockt wird und dann da ist so und dann diese, das ist, und dann macht er eine Schublade auf, wo so Eisenstangen drin sind, die da so rausgucken und da sind so wirklich krass verschiedene Größen an Eisenstangen drin.
Welche hast du denn bekommen?
Und das ist wie beim Gerüstbau. Ich brauche nochmal 3 Schellen! Weißt du? Und dann liegst du da.
Im Gerüstbau.
Ja, wirklich, wie beim Gerüstbau. Das klötert da. Der hat diese Schublade aufgemacht. Es hat geklötert. Du liegst da aufgebockt. Die Füße weit nach oben, die Hose in den Kniekehlen. Hast schon was im Arsch? Nein, okay, stell ich mal auf. Leute, das ist nun
der
mal
so. Der Rest ist für unsere Fantasie bestimmt.
Aber der Rest ist für unsere Fantasie. Und dann kommt's aber, dann liegst du da schon, bist du unangenehm berührt. Und dann sagt der Arzt, so, jetzt muss die Assistentin mal kurz reinkommen, mir hier helfen. Und ich so, nein, bitte nicht!
Aber die sehen den ganzen Tag irgendwelche Ärsche. Das ist für die.
Die gucken den ganzen Tag da rein. Und er war so ein cooler Typ. Seit fast 30 Jahren
hat er die... Der Arscharzt meines Vertrauens.
In Schöneberg, total sympathisch.
Arscharzt in Schöneberg wäre ein schöner Sendestitel, wenn heute nicht Boomer Cringe wäre. Arscharzt in Schöneberg.
Musste ich natürlich ein bisschen ausfragen. Ich meine so, hier in Schöneberg, im Mekka, sage ich mal, damals der blühenden Sexualität und der Freizügigkeit und so. Ist das denn hier immer noch so? Und meinte, nee, die 90er waren schon echt besser als hier. Da waren hier wirklich richtige Paradiesvögel in der Praxis und so. Urologenstuhl, da liegen unangenehmer Platz, muss ich mich dran gewöhnen, wird vielleicht noch ein paar Mal auf mich zukommen.
Ja, die zweite aber ich finde es gut, dass du uns da engmaschig auf dem Laufenden hältst immer. Weil
da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Hin ist ja auf alle Fälle alles wieder blitzeblank. Ihr könnt... Checkheft geprüft, weißt du. Er hat eine Unterschrift gemacht bei Ihnen, weißt du, wie beim Putzraum. Und jetzt ist wieder alles gut.
Schön zu hören. Mein Platz 1 der großen 5 Orte, an denen man unbedingt weg möchte, ist die Hochzeit, auf der man als Einziger eingeladen ist, weil ja, man niemanden ja, kennt. Mann. Es ist die Hochzeit.
Ich hätte Familienfeier auch noch dabei, aber es ist dann immer
gleich. Ja, ich wollte auch als Familienfeier sagen, aber ich hatte Angst, dass dann das am Ende auf meine Familie zurückstrahlt.
Das ist bei mir genauso.
Es sind aber, also diese Lebensphase, in der man in vielen Hochzeiten ist und dann später irgendwann wird man vielleicht auch mal eingeladen von so entfernteren Bekannten oder Freunden und sitzt dann auf einer Hochzeit und kennt niemanden. Man wird also geseated, meistens an den Sitz, wo der Gastgeber, das Gastgeberpärchen, das Ehehochzeitspaar denkt, da gehört der Jan so hin. Dann sitzt du da mit irgendeiner Tante oder einem Onkel und weißt schon, Alter, die nächsten 4 Stunden werden derbe hart, weil erstmal ist der Abstand zwischen den Gängen. Es gibt natürlich auf Hochzeiten, auf denen ich bin, immer klassisch Hochzeitssuppe und meistens nichts super fancy-mäßiges. Natürlich fancy Essen und so, aber es wird immer viel Reden gehalten und man wird auf einmal so reingezogen in eine Familie von jemandem, den man eigentlich nur so am Rande kennt, aus Höflichkeit aber hingegangen und man muss den ganzen Abend dann mit Leuten verbringen an einem Tisch, die man selbst in der Bahn hätte man sich da schon nicht neben gesetzt, weil man irgendwie merkt, es wird anstrengend und man denkt die ganze Zeit, sieht mich das Ehepaar jetzt offensichtlich so, dass ich an diesen Tisch gehöre? Bin ich diese Kategorie Gast, weil wenn man dann die Leute scheiße findet, denkt man, haben die mich an den Scheißtisch gesetzt? Ja, bin ich auch scheiße? Habe ich zu wenig Geld? Dann auch geile so Rituale, die man dann
bekommt. Auch geile Gedankengänge, die man dann da hat.
Ja, genau. Und dann überlegst du, wann gehst du denn jetzt? Wann ist es höflich, wann ist es unhöflich? Versuchst du irgendwie noch andere Lonely Hearts zu finden, die meistens aber dann doch irgendwie eine bessere Beziehung haben zur Braut oder zum Bräutigam, sodass du eigentlich immer nicht so richtig aufgehoben bist und du willst den ganzen Abend
und dich dann an deinem Handy festklammern.
Ja, das kannst du aber auch nicht machen, weil du meistens in einem verschissenen Schloss bist, außerhalb von jeder Handyempfangszone und selbst wenn Handyempfang ist.
Die Böhmermanns feiern Familienfeiern nur in Schlössern.
Nein, das ist ja keine Familienfeier. Ich meine Hochzeitsfeier, wo du eingeladen bist als Einziger und kennst niemanden. Und es sind meistens, selbst wenn du in einer Region bist, wo es Handyempfang gibt, sind die Mauern so dick von irgendeinem komischen Landadelsding da, dass du da drin immer nur, da musst du immer an ein Fenster gehen, wo du dein Handy, warum bist denn du jetzt schon wieder hier? Ja, hier ist Handyempfang. Und hängst du den ganzen Abend und guckst irgendwie bei Instagram, ob jemand was unter deine Posts schreibt oder so, keine Ahnung.
Ja,
das waren sie auf jeden Fall.
Das waren sie immer wieder.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Fest und flauschig, Boomer Cringe. Das war eine erstaunlich lange Ausgabe heute. Dafür ist es
klein. Viel zu lang.
Viel zu lang. Wir haben wieder viel zu viel gegeben. Wir machen am Sonntag mal ganz kurz, aber intensiv. Das war fest und flauschig in der Kalenderwoche 20. Die Sendung nach dem Eurovision Song Contest Wochenende. Herzlichen Glückwunsch zum 7. Geburtstag, muss man auch mal sagen. Und davor waren wir.
Ey, das waren schon wieder 50 Minuten oder sowas.
Ey, hier, und ne? Wir sind im 11. Jahr jetzt eigentlich? Insgesamt?
Ich glaub, insgesamt im 11. Jahr. Ich glaube, 2012 haben wir angefangen.
Im
11. Jahr.
Ja. Guck mal.
Krass.
Das war fest und flauschig für diesen Mittwoch. Habt eine schöne Restwoche und wir hören uns am Sonntag wieder bei Spotify. Exclusive.
Tschüss.